Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich aufrichtig, dass ich diesen Gottesdienst mit Ihnen teilen darf und mal wieder in Hannover zu sein. Das ist immer eine schöne Erfahrung, zumal meine Ehefrau ja auch ein bisschen aus dieser Gegend kommt, so aus der Lüneburger Heide. Aber das ist ja alles Regierungsbezirk Hannover. Ich habe einen Bruder in Christo dabei, das ist der Walid El-Khoury. Er ist schon viele Jahre Mitarbeiter bei uns im Missionswerk in der Schweiz. Seine Muttersprache ist Arabisch. Er kommt aus dem Libanon und er ist mal als Asylant zu uns gekommen, hat bei uns als Küchenhilfe gearbeitet, hat sich bekehrt und hat dann sage und schreibe unser ganzes Altersheim übernommen. Typisch libanesisch. Und hat das Seniorenzentrum unwahrscheinlich vorangetrieben. Es ist expandiert unter seiner Führung und unter der Führung seiner Frau. Seine Ehefrau ist Astrid, das ist die älteste Tochter von Peter Malgo. Peter Malgo ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Er schreibt auch immer die Geburtstagsbriefe, hat oft die liebe Freunde geschrieben. Ist der älteste Sohn von Wim Malgo. Und dessen älteste Tochter ist verheiratet mit ihm. Sie haben drei erwachsene Töchter. Und er begleitet mich jetzt unterwegs. Und das ist für mich auch eine wirkliche Erquickung. Aber ich möchte jetzt nicht darum so viele Worte verlieren, sondern gleich zum Thema kommen. Das lautet ja heute Vormittag, warum oder wozu die Wiederkunft Jesu unbedingt notwendig ist. Ich glaube, das erfahren wir zurzeit hautnah. Plötzlich merkt man, wie aktuell die Bibel werden kann in so einer Krisensituation. Ich bin 1955 geboren. Ich muss sagen, also nach dem Krieg, etwa 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich muss sagen, ich habe sowas in meinen jetzt 65 Jahren noch nicht erlebt, so eine Krise. Und da wird einem die Bibel ganz aktuell und dann hat man das Gefühl, Gott klopft an die Tür. Das möchte ich gerade vorweg sagen. Ich glaube nicht, dass wir schon in der Zeit des Gerichtes leben oder des Zornes Gottes oder sogar der Apokalypse. Das denke ich nicht. Wir leben immer noch in der vollen Zeit der Gnade, wo jeder gerettet werden kann, der den Namen des Herrn Jesus Christus anruft. Aber es kommt mir so vor, als wenn Gott so an die Tür klopft, oder der Herr Jesus an die Tür klopft, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ja, das darf man auch so mal sehen. Es ist, als wenn er diese Welt warnen will oder erwecken will, etwas wachrütteln will. Leute, mein Wort erfüllt sich. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und das sagt er ja bekanntlich gerade in seiner Endzeitrede. Er hat die Endzeitrede gehalten auf dem Ölberg, gegenüber seinen Jüngern, wie die Endzeit abläuft. Und dann sagt er an dessen Schluss, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Wir wissen das alle theoretisch, aber auf einmal, wenn so eine Krise, so ein kleiner Virus über uns kommt, da merken wir, hoppla, wie aktuell kann das Wort Gottes sein? Und dann lernt man auch beten, viel intensiver vielleicht. Maranatha, komme bald, Herr Jesus, damit, wie Matthias es schon so schön gesagt hat, die ganze Schöpfung zur Ruhe kommt. Ja, bei der Offenbarung der Kinder Gottes, wenn sie mit Jesus Christus zurückkommen, dann findet auch dieses Geschöpf hier auf dieser Erde zum Frieden und zur Gerechtigkeit. Und dann gibt es nicht mehr diese Viren in dieser Art und Weise, wenn er regiert und wenn der Teufel, der Ursache alles Bösen, gefangen ist im Abgrund, dann wird unsere Welt ganz anders aussehen. Und darum ist das schon allein ein Grund zu beten, Herr, komme bald, damit wir deine Gerechtigkeit, deinen Frieden, deine Heilung für diese kaputte Welt empfangen. Das erste und das zweite Kommen Jesu haben die Propheten im Alten Testament schon oft verkündigt, aber sie haben es zeitlich nicht voneinander getrennt gesehen. Meistens war es so, dass die Propheten die erste und zweite Ankunft in einem Vers schildern, weil sie haben den Zwischenraum dazwischen nicht gesehen, die Gnadenzeit der Gemeinde zum Beispiel. Die Gemeinde war ja ein Geheimnis Gottes, das erst im Neuen Testament offenbart worden ist, und zwar erst weit nach Pfingsten, ja, zum Beispiel im Epheserbrief. So gibt es einen Vers in Jesaja Kapitel 9, es ist eigentlich ein Weihnachtsvers, oder ist kein Weihnachtsvers, aber man benutzt ihn so. Da heißt es in Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und dann heißt es weiter, und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Das ist eine Aussage von einem Ereignis über eine Person, Jesus Christus, aber zwischen diesen beiden Sätzen liegen jetzt schon 2000 Jahre. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, das hat sich erfüllt in Bethlehem, als Jesus der wahre Sohn Gottes, wahrer Mensch geworden ist. Aber die Herrschaft ruht auf seine Schulter. Er ist zwar als König gekommen, er hat sich als König angeboten, er hat das messianische Reich damals angeboten in den Evangelien, aber es ist nicht zum Durchbruch gekommen. Und dann ist er arm, man müsste sagen fast nackt. Er hatte nichts mehr, am Kreuz von Golgatha gestorben. Und so hat er dann die Welt verlassen, er ist auferstanden. Und er ist gen Himmel gefahren und er hat die Herrschaft auf dieser Erde nicht angetreten. Er hat sein messianisches Reich nicht etabliert, aber er hat seinen Jüngern gesagt, das wird noch kommen, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Die erste Ankunft Jesu war unbedingt notwendig, oder? Sonst säßen wir heute Morgen nicht hier. Die erste Ankunft Jesu war notwendig, denn bei dieser ersten Ankunft unseres Herrn Jesus wurde die Schuldfrage gelöst. Er hat die Basis gelegt, die Grundlage, die Tür geöffnet zur Vergebung der Sünden, versöhnt zu sein mit Gott, eine offene Tür zu haben in den Himmel. Und zwar so sehr, dass jeder, der heute den Namen des Herrn anruft, durchdringt und gerettet wird. Diese Schuldfrage, auch die Frage des Todes, ist alles gelöst worden durch die erste Ankunft Jesu. Und darum war diese Ankunft dringend notwendig. Und dann hat Gott 2000 Jahre bis heute Zeit gegeben, dass so möglichst viele, viele, viele Menschen aus allen Kontinenten in diese Gnade hineinfinden und zur Gemeinde dazugehörig werden, zum Leib Christi, nennt es ja auch der Apostel Paulus. Wenn der Herr Jesus Christus dann am Ende der Zeit wiederkommt, dann wird nicht mehr die Schuldfrage gelöst, sondern die Machtfrage. Er sagt, ich komme wieder in großer Macht oder Kraft und Herrlichkeit. Wenn er zurückkommt, wird entschieden, wer ist der Herr aller Herren, wer ist der König aller Könige? Hat der Teufel das letzte Wort oder hat er das letzte Wort? Haben die Katastrophen dieser Welt das letzte Wort, die Ereignisse in dieser Welt? Haben es die großen politischen Persönlichkeiten? Hat es vielleicht am Schluss sogar der Antichrist? Wenn Jesus zurückkommt, wird die Machtfrage gelöst. Und darum ist auch diese Wiederkunft Jesu dringendst notwendig. Denn ich glaube sagen zu dürfen, ohne ihn würde sich diese Welt selber zugrunde richten. Irgendwann, irgendwie. Darum muss er kommen. Ich habe ein paar Punkte, eigentlich habe ich 10 oder mehr Punkte, aber ich werde nur 2, 3 jetzt oder vielleicht 4, je nachdem wie die Zeit läuft. Ich hoffe, die läuft hier nicht so schnell wie an anderen Orten. 3, 4 Punkte vielleicht, die möchte ich heute Morgen anschneiden und ich hoffe, dass sie uns Trost werden könnten und ermutigen. Der erste Punkt, die Wiederkunft Jesu ist dringend notwendig, damit der Leib des Christus mit dem Haupt, das Jesus in seiner Person selber ist, zusammengeführt wird. Denn solange das nicht passiert, solange der Leib des Christus mit dem Haupt, das er selber ist, nicht zusammengeführt ist, wird sich alles andere nicht erfüllen. Wird es nicht zu der Wiederkunft Jesu in großer Kraft und Herrlichkeit kommen mit seinen Heiligen, wird es nicht zu einem messianischen Reich kommen, wird es wahrscheinlich nicht einmal zu einer Erfüllung der Apokalypse kommen. Es ist dringend notwendig, dass zuerst die Entrückung geschieht und die Auferstehung der Verstorbenen in Christus und dass dann der Leib mit Christus zusammengeführt wird. Das ist, was der Apostel Paulus mit etwas anderen Worten sagt im Römerbrief Kapitel 11. Dort sagt er, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, ja, wohin? In den Ölbaum, und man kann auch sagen, in den Leib des Christus. Wenn also der Leib des Christus vervollständigt ist, dann kommt er, diesen Zeitpunkt weiß allein Gott der Vater, dann kommt er zuerst unsichtbar, um seine Gemeinde zu sich hin zu entrücken und die Toten in Christus, die während diesen 2000 entschlafen sind, Jahren entschlafen sind, werden dann lebendig gemacht und zusammen mit den noch Lebenden in den Himmel geholt. Und erst danach kann Israel gerettet werden. Jetzt ist das nicht möglich. Jetzt können einzelne Israeliten erlöst werden, die gehören dann aber zum Leib Christi, genauso wie wir Deutschen oder Schweizer oder wo wir auch herkommen. Aber das Volk, die Nation Israel, der ganze Überrest mit Jerusalem, auch die Wiedergeburt Jerusalems, wird erst geschehen, nachdem die Gemeinde weg ist. Im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 22 und 23 heißt es, er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das muss man sich mal so gedanklich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn die Gemeinde mit dem Haupt, der Leib mit dem Haupt zusammengeführt ist, dann ist der Leib des Christus vervollständigt. Und dann ist die Fülle dessen erreicht, der alles in allem erfüllt. Aber erst dann. Und darum ist die Wiederkunft Jesu für seine Gemeinde zunächst einmal unwahrscheinlich wichtig. Das hat Gott in seiner Gnade so festgelegt, dass der Leib des Christus eben noch nicht vollendet ist, solange wir auf dieser Erde sind. Geistlich natürlich schon. Und Christus wird immer Christus sein. Und er wird immer das Haupt sein. Und er ist der ewige Gott, Gott der Sohn. Wir werden nie Götter sein in dem Sinne. Wir werden in dem Sinne nicht der Christus sein. Aber wir gehören zu seinem Leib, wie meine Glieder zu meinem Leib gehören. Das ist ein Geheimnis gewesen, das Gott verborgen hatte in Christus von vor Grundlegung der Welt. Das haben nicht einmal die Apostel gewusst. Das hat auch nicht Jesus verkündigt in den Evangelien. Selbst wenn er über Gemeinde sprach, hat er den Leib Christi nie verkündigt. Das ist erst dem Apostel Paulus offenbart worden. Ein kolossales Geheimnis. Also wir haben eine lebendige Hoffnung darüber, dürfen wir uns freuen. Möge der Herr bald kommen, mögen wir tätig sein, unsere Mitmenschen zu erreichen, dass die Letzten hinzugewonnen werden zur Gemeinde Jesu. Zweitens, die Wiederkunft Jesu ist notwendig wegen der Ratlosigkeit der Völkerwelt einerseits und wegen der Rettung Israels andererseits. Ich habe es bereits angetönt, wenn Jesus nicht wiederkäme und wenn Gott diese Welt sich selber überlassen würde, dann würde diese Welt ohne ihn untergehen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Auf einmal, wenn man jetzt durch so eine Krise gehen muss, jetzt 3 Monate, glaube ich schon, oder länger, dann wird einem die Bibel auf einmal in Teilen viel lebendiger, viel aktueller, sehr viel greifbarer. Man hat immer über die Bibel gelesen, man hat theoretisch ja immer alles gewusst, auch prophetische Stellen und Endzeitrede Jesu und Offenbarung und so weiter. Aber auf einmal so, bumm, es kam ja wie ein Fallstrick, oder? Hat Jesus ja auch angetönt, es wird wie ein Fallstrick kommen. Und das ist ja wirklich so passiert. Ich möchte nicht sagen, ganz deutlich, ja, erwähne ich das, ich möchte nicht sagen, dass es jetzt schon so weit ist, das kann ich ja nicht. Ich bin kein Prophet, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, Vorstufen oder Vorschatten, wie wir so sagen, oder eine gewisse Vorlaufzeit ist uns aber gegeben. Gott klopft an die Tür. Leute, achtet auf mein Wort. Zum Beispiel sagt der Herr Jesus im Lukas-Evangelium Kapitel 21, da redet er ja über die Endzeit, wie die Endzeit verlaufen wird, bevor er wiederkommt in großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann sagt er ja unter anderem in Vers 25, und auf der Erde wird Angst der Nationen sein in Ratlosigkeit. Bei brausendem und wogendem Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, und jetzt kommt das Interessante, die über den ganzen Erdkreis kommen sollen. Ich glaube, so einen Vorgeschmack haben wir davon. Es kam wie ein Fallstrick und es kam über den ganzen Erdkreis. Wenn man die Bibel liest, sollte man gewisse Unterschiede machen, oft nicht durchwegs. Das möchte ich jetzt auch nicht sagen, aber oft ist mit der Bezeichnung Erde nur Israel gemeint. Zum Beispiel Offenbarung Kapitel 13 redet darüber, dass in der Endzeit ein Tier, das ist ein Mensch, ein weltlicher Diktator irgendwie, er kommt aus dem Meer, aus dem Völkermeer, aus der Nationenwelt. Und der falsche Prophet, das andere Tier, kommt aus der Erde, wahrscheinlich aus Israel. Und er wird mit dem, und diese beiden Tiere, Israel und der aus dem Nationenwelt, werden zusammenarbeiten. Aber wenn die Bibel sagt, Erdkreis, dann ist wirklich die ganze Welt gemeint. Und ich meine, so ist es ja jetzt auch geschehen, ist ja ein Phänomen, nicht wahr, dass diese Pandemie wirklich den ganzen Erdkreis erreicht hat und alle Länder, egal wo, alle Kontinente leiden gleich und müssen gleiche Maßnahmen ergreifen. Auf einmal ist die Welt in einer Not wirklich im negativen Sinn leider vereinigt. Und Angst der Nationen und Ratlosigkeit und Angst vor Erwartung der Dinge, die noch kommen sollen. Ja, das ist ja in den Medien jeden Tag. Es könnte eine zweite Welle kommen, es könnte sogar noch eine dritte Welle kommen. Was passiert dann? Was wird aus unserer Wirtschaft? Die ist ja jetzt schon im Bach ab. Und was passiert, wenn da noch eine zweite Welle kommt? Dann ist ganz aus, dann bricht vielleicht alles zusammen. Man hat Angst. Und was kommt danach? Und wie wird die Welt sein? Wird sie jemals wieder so sein, wie sie vor der Pandemie war? Angst vor Erwartung der Dinge, die kommen sollen auf Erden. Und wenn Jesus hier sagt, in diesem Zusammenhang, Angst der Nationen und Ratlosigkeit bis in die Regierungsspitzen hinein, bei dem Brausen und Wogen des Meeres, es kann buchstäblich so gemeint sein, aber es muss nicht. Es kann auch eine Bildsprache sein, gerade in diesem Zusammenhang. Denn wenn der Ozean tobt, ja nun gut, ich meine, das wird uns in den Schweizer Bergen wahrscheinlich nicht so viel ausmachen. Aber hier geht es darum, die Nationenwelt wird wie ein Weltenmeer ins Wanken und ins Brausen geraten, so wie das Schiff der Jünger auf dem See Genezareth, ja, und die Winde auf einmal kamen und die nicht mehr ein noch aus wussten, bis dass der Herr Jesus kam und in ihr Boot stieg. Und dann wurde es ruhig. Und das muss passieren. Und wir merken auch da, die Nationenwelt, hoppala, die wird immer unruhiger. Und auch der Hass gegen das jüdische Volk nimmt kein Ende, findet nicht zur Ruhe. Jetzt waren ein paar Monate, gut, Pandemie hat die Nachrichten um Israel ein bisschen verdrängt und trotzdem sind sie immer wieder da. Wir waren gestern in Bremen, Walid und ich, und da waren wir auf dem Bremer Marktplatz da, haben uns ein bisschen umgeschaut und da steht so ein Dom, ich glaube, das ist der Dom mit so zwei Türmen. Und vor diesem Dom steht eine ganze Palette von Leuten, so vielleicht 7, 8, ich weiß nicht mehr genau, meistens ältere Männer und vielleicht noch 1, 2 Frauen. Und die hatten große Plakate vor sich mit Israel soll Land hergeben und Israel soll zurück. Und man muss Israel boykottieren und die armen Palästinenser, es hat uns da keine Ruhe gelassen, wir sind auf sie zugegangen, waren auf alles gefasst und haben sie dann angesprochen, ja, wisst ihr denn überhaupt, was in Wirklichkeit da los ist? Wisst ihr denn, dass im ganzen Nahen Osten Israel eigentlich die wirkliche einzige Demokratie ist? Und dass die Palästinenser, die in Israel leben, gar nicht unbedingt einen palästinensischen Staat wollen? Und dass jeder Palästinenser, der mit Israel kooperiert, unter Todesstrafe steht. Und dass die palästinensische Regierung dafür sorgt, dass ihr eigenes Volk nicht gefördert wird, damit man Israel immer die Schuld geben kann. Ja gut, es gab dann ein bisschen hin und her. Und der eine sagte dann, bekam auch auf die Bibel zu sprechen. Und der eine sagte dann, ich bin Atheist, für mich gilt die Bibel nicht. Und wir haben ihm dann gesagt, doch, doch, die Bibel gilt auch für Atheisten. Sie ist das bleibende Wort Gottes. Zum Schluss hat ausgerechnet der Atheist dann doch noch eine CD genommen, eine evangelistische CD. Hoffentlich hört er sie, wäre schön. Ja? Aber was wir gemerkt haben, Walid und ich, das war, dass diese Menschen, ich möchte das jetzt nicht abwertend sagen, aber dass diese Menschen, die hatten, wie sagt man hier in Deutschland, von Tuten und Blasen keine Ahnung. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Die konnten nicht die einfachsten Antworten geben. Die stehen einfach da, weil ihnen gesagt wird, wir müssen gegen Israel sein. Die bösen Israeliten. Sind ja auch böse, aber wir Deutschen ja auch. Ja? Und die Amerikaner und die Russen und so weiter. Israel wird gehasst und das wird schlimmer werden. Bis in die antichristliche Zeit hinein. Sie werden gehasst werden von allen Nationen der Erde. Bis dass er kommt. Und wenn er wiederkommt, dann bringt er sein Reich. Darum ist das dringend nötig. Dann bringt er seine Gerechtigkeit, dann bringt er seinen Frieden. Zuerst für Israel und über Israel dann hinaus expandiert sich das auf die ganze Nationenwelt. Und dann wird der Vers wahr, in dir, Abraham, sollen gesegnet werden alle Nationen der Welt. Alle, buchstäblich. Buchstäblich. Herr, komme bald. Offenbarung 11, Vers 15 ist so ein herrliches Wort. Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich hatte eben gesagt, das Meer in der Bibel steht oft für die Völkerwelt, für die unruhige Nationenwelt, wo es immer auf und ab geht, wo die Winde blasen. Und da heißt es in Psalm 65 über Gott, der da stillt das Brausen der Meere, das Brausen ihrer Wellen und das Getümmel der Völkerschaft. Da sehen wir, dass die Völker ein Bild sind für das Meer. Und da gibt es eine schöne Illustration, mehrere Ereignisse auf dem See Genezareth. Ein Ereignis, es war wunderbar, das darf man sicher auch heilsgeschichtlich prophetisch auch anwenden, persönlich auch anwenden, evangelistisch anwenden. Da sagt der Herr Jesus seinen Jüngern, im Lukas-Evangelium steht das, Kapitel 8, ab Vers 22, da sagt er ihnen, steigt in das Boot oder lasst uns in das Boot steigen und an das jenseitige Ufer fahren. Und das haben die gemacht. Und dann waren sie am Paddeln und der Jesus, oder am Rudern, und der Jesus legt sich hinten hin und schläft ein. Und dann kommt ein fürchterlicher Wind, große Wellen und das Wasser schlug sogar ins Boot hinein und das heißt, die standen in große Gefahr und Jesus schläft. Der Wind konnte ihn nicht wecken, das Wasser im Boot konnte ihn nicht wecken, die große Gefahr konnte ihn nicht beunruhigen. Aber als dann die Jünger Angst kriegten und ihn anriefen, Meister, Meister, siehst du denn nicht? Da reagiert er sofort. Er ist unser Herr. Und dann steht er auf und dann heißt es, er bedrohte den Wind und die Wellen. Und da wurde es still. Und dann kamen sie ans andere Ufer und das war das Land der Gerasener, Gadara, der Gadarener. Sie wissen, was da war? Da waren unendlich viele Dämonen. Und da war ein Mann, in dem saß eine Legion von Dämonen. Und Jesus sagt, fahr aus. Er bedrohte diese Dämonen und er sagt, fahr aus. Und da fuhren die in die Schweine und die Schweine stürzten sich in den See Genezareth und ertranken. Und die Dämonen, ertranken die auch? Nein. Ich frage mich, warum der Wind so tobte und dieser Sturm über den See Genezareth kam. Warten Sie ab, aber ich sage es Ihnen vorweg. Ich glaube, der Teufel hat das gemacht. Denn er wusste, Jesus ist unterwegs nach Gadara, wo ich meine Herrschaft habe. Und wenn er da ankommt, dann wird er die Dämonen austreiben, ja? Meine Kollegen oder so, oder meine dämonischen Engel. Und das darf nicht passieren. Er muss untergehen, das Boot muss untergehen. Es darf das andere Ufer nicht erreichen. Und darum ist es interessant, dass Jesus aufsteht und es heißt, und er bedrohte den Wind und die Wogen. Es ist nämlich so, liebe Freunde, dass Gott Materie, die keine Persönlichkeit hat, die keinen Geist hat, nie bedroht. Gott bedroht keinen Stein. Gott bedroht nicht den Wind oder das Wasser. Aber er bedroht das, was dahinter steht und eine Persönlichkeit hat. Er bedrohte zum Beispiel die Pharisäer und Schriftgelehrten. Er bedrohte Dämonen und gebot ihnen auszufahren. Er bedrohte auch mal den Apostel Petrus. Geh hinter mich, Satan. Und er bedrohte oder er schalt, heißt es auch, seine Jünger, warum sie nicht Glauben haben. Und von daher können wir sagen, es gibt ja auch in der Bibel tatsächlich Engel, Offenbarung Kapitel 7 zum Beispiel, die vier Winde der vier Ecken dieser Erde halten. Und die sind auf Tag und Stunde bereit, diese Winde loszulassen, dass die Erde und die Menschen dadurch beschädigt werden in der kommenden Apokalypse. Und so gibt es gute Engel, die im Auftrag Gottes stehen und Naturgewalten beeinflussen können. Und Teufel darf es noch auch mit seinen Engeln. Darum zum Beispiel Besessenheit oder auch manche, nicht immer, ja, aber manche Krankheiten wahrscheinlich und manche Naturereignisse, die auch dämonisch so sind. Das Interessante ist, dass der Herr Jesus dann bei dem Ruf der Jünger aufsteht und er bringt alles zur Ruhe und dann sagt er seinen Jüngern, wo ist euer Glaube? Und da habe ich drüber nachgedacht und da habe ich mir gedacht, ich muss hier an meine eigene Brust schlagen, ja. Ich kann hier gut stehen, jetzt eine Predigt halten, ja gut. Aber im Alltag sieht das auch manchmal ganz anders aus. Da merke ich auch, wie schnell ich von jeder Windwoge umgehauen werde. Jesus hat ihnen doch versprochen, wir steigen jetzt ins Boot und fahren ans andere Ufer. Wenn er das doch verspricht, können sie doch nie untergehen. Sonst hätte er ja sein Versprechen nicht gehalten. Und darum konnte er selber ruhen. Jesus konnte total ruhen im Willen seines Vaters, in dem Ziel seines Vaters. Er konnte bei dem schlimmsten Wind und Sturm einfach ruhig sein. Er wusste, der Vater erreicht mit mir das Ziel. Und das möchte ich Ihnen persönlich mitgeben. Wenn Jesus Christus uns verheißen hat, ich bring euch ans andere Ufer, sagen wir jetzt mal in den Himmel, dann kann uns keine Macht dieser Welt daran hindern. Wenn er sagt, ich bringe euch ans andere Ufer des messianischen Reiches, ich komme wieder und ich bringe mein Königreich auf dieser Erde, dann wird das tun. Glauben Sie das, ja oder nein? Dann bringt er uns auch durch alle Krisen, oder nicht? Durch alle Winde, durch alle Stürme, die tatsächlich kommen. Und die Feindschaft des Teufels wird ja zunehmen. Man muss ja nur mal die Offenbarung lesen, was da ist, da wird wirklich der Teufel los. Das sind ja keine Märchen oder irgendwas Schwarmgeistliches oder Verschwörungstheorien. Das ist ja wahre biblisches Zeugnis, dass es noch fürchterlich werden wird, wahrscheinlich nach dem Gemeindezeitalter. Jesus bringt dich ans Ziel, mach dir keine Sorgen. Ja, aber in meiner Familie und da ist alles noch und so ein Tohu Wabohu. Warte ab. Gott hat andere Zeiten als wir. Wir wünschen uns das immer direkt. Drittens, die Wiederkunft Jesu ist unbedingt nötig. Wegen dem Tod, oder? Ich meine, Jesus ist gekommen, er hat den Tod eigentlich schon besiegt, juristisch. Aber immer noch müssen wir sterben, ist es nicht so? Wir sind dankbar für alle Medizin. Für alles, was es gibt. Aber wir müssen immer noch sterben. Auf dem Grabstein eines Arztes in Österreich steht der Satz, hier liegt mein lieber Gatte Dr. Grimm und alle, die er heilte, liegen neben ihm. Was bedeutet das? Schlussendlich, auch wenn wir jetzt 10 Jahre länger leben durch gute Medizin, schlussendlich, wenn der Herr nicht kommt, müssen wir doch durch den Tod. Wobei doch die Bibel sagt, dass er dem Tod die Macht genommen hat oder dem die Macht genommen hatte, der des Todes Gewalt hatte. Das ist dem Teufel. Stellen Sie sich mal vor. Da sehen Sie die Macht, die der hat. Aber durch Jesu Tod und Auferstehung ist er in den Hades herabgefahren und hat dem Tod den Schlüssel weggenommen. Und jetzt hat er den Schlüssel. Und jetzt kommen alle, die an Jesus Christus glauben, die müssen zwar sterben, aber die kommen nicht in den Tod, die kommen nicht in den Machtbereich des Todes, sondern in den Machtbereich des Sohnes. Und das ist was anderes. Jeder ohne Christus kommt in den Scheol, in den Hades, in den Machtbereich des Todes. Aber jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt und von Neuem geboren ist, wird in diesen Machtbereich nicht hineinkommen, sondern in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja, wir sind errettet aus dem Reich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, sagt die Bibel. Heute wirst du mit mir im. Und da ruht, wie das aussieht, mag ich nicht sagen, da sagt die Bibel sehr wenig drüber. Unsere Persönlichkeit ist auf jeden Fall da, aber da ruht der Mensch so lange, bis dass Jesus Christus wiederkommt zur Entrückung und zur Auferstehung derer, die an ihn geglaubt haben. Dann kriegen sie ein Herrlichkeitsleib. Ja, ist doch notwendig, dass er kommt, oder nicht? Weil sonst passiert das ja nicht. Und dann ist sein Leib vollständig, wie ich sagte. Und dann wird dieser Leib Christus mit dem Haupt wirklich physisch zusammengeführt und dem Vater dargestellt. Und wenn dann der Herr Jesus wiederkommt, nachher in großer Kraft und Herrlichkeit und dann noch in der fortlaufenden Zeit später neuer Himmel, neue Erde, da heißt es dann, dass auch der letzte Feind, der Tod, beseitigt werden muss. Und der Tod kommt sogar nachher in den Feuersee. Schön ist es, dass wir als Christen diese Hoffnung haben. Zum Beispiel sagt die Bibel, da wir wissen, da wir wissen, nicht ahnen, nicht hoffen, nicht, ja, kann sein, kann, ich bin mir nicht sicher. Da wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch darstellen wird vor Gott. Das ist keine vage Hoffnung, sondern ein absolutes Wissen. Und das hat keine Religion dieser Welt, nur die Christenheit. In der Bibel. Fragen Sie einen Moslem, weißt du, dass du in den Himmel kommst? Der wird Ihnen sagen, Allah weiß, ich nicht. Kann sein, dass ich noch so gut gewesen bin. Ich habe 5-mal am Tag gebetet, ich habe den Ramadan gehalten, ich habe meine Kollekten abgegeben und arme Menschen geholfen und sie meinten es wirklich aufrichtig. Aber Heilsgewissheit haben sie nicht. Sie haben fürchterliche Angst vor dem Sterben. Weil am Schluss könnte Allah ja doch noch unbarmherzig sein. Aber die Bibel sagt denen, die an ihn glauben, du weißt. Ich weiß, an wen ich glaube, schreibt der Apostel Paulus. Dem Herrn sei Dank, dass wir dieses Wissen haben dürfen. Woran merkt man eigentlich, dass man eingeschlafen ist? Wenn man aufwacht, nicht wahr? Also mir geht das so. Das Einschlafen selber merke ich eigentlich gar nicht so richtig. Da liegt man im Bett und da ist man noch wach und dann betet man vielleicht noch oder man denkt an Familie oder ans Missionswerk oder Gemeinde oder hat noch ein paar Sorgen. Dann werden zwar die Augen plötzlich ein bisschen schwer, aber das eigentliche Einschlafen merkt man nicht so richtig. Und plötzlich wird man wach nach ein paar Stunden und dann merkt man, hoppla, ich habe ja geschlafen. Und so ist das auch geistlich gesehen. Gleichgültigkeit? Nein, das ist eine Tatsache. Ich glaube, dass auch der Mensch den Tod als solches, vor allen Dingen der Gläubige, gar nicht so mitkriegt. Was er mitkriegen wird, ist, dass er auferweckt wird. Und dann weiß er, oh, ich bin ja gestorben gewesen. Und dann bekommt er eben einen neuen Leib, einen Herrlichkeitsleib, einen Leib der Kraft. Gut, letzter Punkt. Die Wiederkunft Jesu ist notwendig zum endgültigen Sieg über Satan. Darf ich Ihnen eine Frage stellen, damit Sie wach bleiben? Fragen halten wach. In welchem Kapitel der Bibel geschah die Verführung und der Sündenfall? Wer weiß das? Nein, im Alten Testament. Der Sündenfall. 1. Mose Kapitel 3. Ne? Im 1. Mosebuch Kapitel 3 verführt der Teufel durch die Schlange Eva und Adam. Und es kommt zum Sündenfall und sie müssen das Paradies verlassen. Das ist das dritterste Kapitel oder das dritte Kapitel vom Anfang der Bibel. Nun, in welchem Kapitel der Bibel wird Satan endgültig beseitigt? Das steht in der Offenbarung, Kapitel, wer weiß das zufällig, Offenbarung, Kapitel, ich habe mich vorbereitet, ich kann hier schön angeben, ne? Aber ich habe mich vorbereitet, daher weiß ich das. In Offenbarung Kapitel 20, Da wird der Satan beseitigt und er kommt in den Feuersee. Und danach gibt es noch wie viele Kapitel? Ja, bis 22. Also 20, 21, 22 sind drei Kapitel, stimmt's? Also, im drittletzten Kapitel wird Satan beseitigt. Im drittersten Kapitel, wenn ich das so sagen darf, bringt er die Sünde in die Welt und verführt die Menschheit. Und im drittletzten Kapitel wird er beseitigt und da kommt wieder das Paradies, neuer Himmel, neue Erde. Und so wie, schwierig jetzt, feministische Zeit und so, aber die Bibel erklärt das nochmal eben und das ist meine Grundlage, so wie die Sünde zunächst einmal durch die Frau in die Welt kam und dann natürlich Adam der Verantwortliche gewesen ist, so ist es eine Frau gewesen, die den Erlöser zur Welt gebracht hat. Gott stellt immer alles wieder her. Das ist fantastisch. Und so hat er gesagt im 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 über die Schlange, er hat gesagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen deinem Samen und ihrem Samen, der Samen der Frau, hoppla, wieso Frau? Eigentlich müsste es doch stehen, ich werde Feindschaft setzen zwischen deinem Samen und dem Samen Adams, oder? Das ist doch eigentlich normal. Aber das sagt Gott nicht. Er sagt über den Samen der Frau. Warum? Weil Gott den Mann ausklammert. Weil dann würde die Sünde weitergegeben. Jesus wird geboren durch eine Jungfrau. Ohne Zutun eines Mannes. Und darum spricht Gott direkt die Frau an. Du wirst den Erlöser bringen. Das wird durch den Heiligen Geist geschehen. Durch meine Kraft. Das ist der erste Vers in der Bibel, der von der Jungfrauengeburt spricht. Und dann sagt der Herr weiter, er wird dir, also dieser Erlöser, er wird dir, der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten, du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist passiert. Der Teufel hat den Herrn Jesus oder hat dafür gesorgt, dass Jesus gekreuzigt wird, aber das hat Gott wieder gewendet oder verwendet zur Erlösung. Damals wurden übrigens die Nägel durch die Fersen geschlagen, es war ganz grausam. Und durch die Handgelenke hier, nicht hier, hier. Unheimliche Schmerzen. Unheimlich. Aber Jesus wird dem Teufel den Kopf zertreten. Aber das geschieht in vier Versen. Ganz kurz reiße ich das nur an. Erstens, auf Golgatha, da ist das juristisch ein für alle Mal geschehen. Auf Golgatha hat Jesus den Teufel entwaffnet, so sehr, dass Satan keine Macht mehr haben kann über ein Kind Gottes. Das geht nicht. Wenn Menschen sagen, ja, du bist ein Christ, aber du bist besessen, das geht nicht. Das geht nicht. Du bist versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Du hast den Heiligen Geist empfangen. Da kann doch nicht der Teufel noch daneben Platz nehmen. Wir können einen Kampf haben zwischen Geist und Fleisch. Wir können angefochten werden von Satan. Oh ja, sehr sogar. Aber er darf uns nicht mehr in der Weise anrühren, dass er uns aus der Erlöserhand Gottes reißen könnte. Und wir dann doch noch verloren gehen. Das ist unmöglich. Wir gehören nicht mehr ihm, wir gehören nicht mehr dem Tod, wir gehören dem Leben, wir gehören dem Lebensfürsten. Die zweite Phase wird die sein, dass der Satan aus dem Himmel geworfen wird. Darf ich da nochmal fragen, wer weiß zufällig, wo das steht? Ich gebe Ihnen eine Stütze in der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 12, vielen Dank. Offenbarung Kapitel 12, da wird der Erzengel Michael aufstehen mit seinen Engeln und er wird den Teufel und seine Engel, also seine Dämonen, aus dem Himmel entfernen. Warum? Weil jetzt die Zeit des Regierungsantritts Jesu kommt und dann muss auch der Kosmos, das heißt der Bereich in den himmlischen Sphären, wo Satan heute noch wirkt und diese Welt beherrscht, er beherrscht ja diese Welt, muss gereinigt werden, er muss das alles verlassen. Und dann wird er auf die Erde geworfen und dann ist wahrhaftig der Teufel los, nämlich die Apokalypse, es wird grausam sein. Dritte Phase ist, dass dann der Jesus selber wiederkommt, am Ende der großen Trübsal, Offenbarung am Schluss, in großer Kraft und Herrlichkeit und er kommt mit seiner Gemeinde zurück und dann richtet er sein messianisches Reich, sein Königreich hier auf dieser Erde auf. Das muss passieren, sonst hätte Gott sein Versprechen nicht erfüllt. Ja, er wird doch diese Welt nicht dem Teufel überlassen. Es kommt doch noch sein Paradies, seine Herrlichkeit und sein göttliches Reich. Und dann wird der Satan bekanntlich gefangen genommen von einem großen Engel und für 1000 Jahre in den Abgrund gesperrt. Das ist die dritte Phase. Und die vierte Phase wird dann sein, dass nach diesen 1000 Jahren Satan nochmal ganz kurz frei wird und dann wird er schon wieder die Welt verführen. Und dann kommt es zum Aufmarsch von Gog und Magog. Offenbarung Kapitel 20 steht das alles. Die Nationenwelt macht sich dann auf und kämpft gegen Jerusalem und gegen den, der in Jerusalem regiert. Und dann wird aber der sogenannte jüngste Tag kommen. Und dann wird der Satan in den Feuersee geworfen. Und dann erst ist ihm wirklich der Kopf zertreten. Dann ist er vollkommen in die Knie gezwungen und dann hat er alle Herrschaft verloren. Und dann herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit weiter Jesus Christus und Gott der Vater. Und für all diese Dinge, liebe Geschwister und Freunde, für all diese Dinge ist es unbedingt wichtig, dass Jesus Christus kommt. Denn ohne sein Kommen wird das alles nicht Realität. Darum beten wir. Fangen Sie an, jeden Tag einmal zu beten. Komme bald, Herr Jesus. Oder Maranatha oder so. Jeden Tag. Wenn wir das alle tun, immer wieder, jeden Tag, einmal, von ganzem Herzen. Aber darum ist es auch wichtig und notwendig, dass Jesus unbedingt in unser Leben tritt. Damit wir gerettet werden, sollte es noch nicht der Fall sein. Manche Menschen sind in Unruhe, die wissen nicht mehr aus noch ein, sind in Unruhe, in Angst, von Wellen umhergetrieben, von Sünden. Sie haben große Not. Und dann, wenn sie ihr Herz öffnen und sagen, Jesus, bitte rette mich, tritt Ruhe ein. Wenn er in unser Lebensboot tritt, dann kommt Ruhe. Das ist wunderschön. Und dafür wollen wir auch beten. Für unsere Familien, für unsere Nachbarn, für unsere Arbeitskollegen, für Leute in unserer Gemeinde, die vielleicht noch nicht durchgedrungen sind. Ich bin davon überzeugt, dass der Herr weiterführt und leitet und auch die noch zum Glauben finden an Jesus Christus. Geben Sie den Mut nicht auf. Gott ist größer. Aber er hat seine Zeit. Es kann sein, dass wir das nicht mehr erleben. Aber es wird geschehen. Das will ich einfach glauben. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Amen. Darf ich noch